Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Liebe Hörer, darf man als ehemaliger schweizerischer Bundesrat noch Staatsbesuche in anderen Ländern antreten? Noch dazu in Länder, die, wie heißt es heute doch so schön, entweder auf der falschen Seite stehen oder zumindest umstritten sind? Oder hat man vielleicht gerade dann angesichts der heutigen verzwickten Weltlage geradezu die Pflicht, auf allen nur möglichen diplomatischen Ebenen gerade Kontakt zu halten und ins Gespräch zu kommen? Der Altbundesrat Ueli Maurer von der SVP, von der Schweizerischen Volkspartei, muss sich in den letzten Tagen ein paar Fragen und auch Kritik gefallen lassen, weil er auf der großen Militärparade in China anlässlich 80 Jahre Kriegsende letzte Woche teilgenommen hat. Was ihn dazu bewegt hat, diese Einladung anzunehmen, ob offizielle Teilnehmer der Schweiz gar nicht eingeladen waren und mit was für einem Gefühl und welchen diplomatischen Mehrwert er im Gepäck wieder in die Schweiz zurückgereist ist, darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr Altbundesrat Ueli Maurer.
Grüezi miteinander.
Wir wollen zunächst auf das historische Erbe so ein bisschen eingehen. Die Schweiz hat ein sehr besonderes Verhältnis zu China. Man hat kurz nach Ende des chinesischen Bürgerkrieges 1950 China anerkannt und daraus wurden auch gleich diplomatische Beziehungen geknüpft. Wenn Sie vielleicht ganz kurz selber darauf eingehen möchten, wie sich das Verhältnis der Schweiz bis heute entwickelt hat und was Ihnen persönlich das schweizerisch-chinesische Verhältnis bedeutet.
Ja, also China, das sehr geschätzt. Die Schweiz war eines der ersten Länder, die China anerkannt haben. Das wird immer wieder betont und der Schweiz wird sehr hohen Respekt gezollt, weil wir in vielen Bereichen einfach führend sind. China war immer bereit, uns nachzuahmen. China hat uns aber auch immer unterstützt, wenn es irgendwo ging. Das Verhältnis war freundschaftlich mit der notwendigen Distanz, aber eigentlich immer sehr zuvorkommend. China und die Schweiz haben sich gut verstanden, beweist auch, dass die Schweiz eigentlich das erste europäische Land war, das dann mit China einen Freihandelsvertrag abschließen konnte. Und diese Besonderheiten, die gilt es meiner Meinung nach weiter zu pflegen, weil China ist von Bedeutung und wird noch an Bedeutung zunehmen.
Ich habe deswegen nach Ihrer persönlichen Einschätzung gefragt, weil Sie ja auch als Privatperson und nicht als offizieller Vertreter bei der Parade in China waren. Dass Sie daran teilgenommen haben, ist Ihnen gerade von den Medien und auch seitens der Politik teilweise ziemlich übel genommen worden. Man hat Ihnen vorgeworfen, damit ein Regime zu legitimieren, das sich aufmacht, sich gegen den Westen zu wenden, etc., etc. Aus Ihrer Sicht, wie kam es zu der Einladung und warum sind Sie hingegangen?
Ich habe die Einladung direkt bekommen von der chinesischen Regierung. Ist wohl wahrscheinlich ein Resultat der guten Beziehungen, die auch zu Personen in der Regierung bestanden und immer noch bestehen. Ich habe das eigentlich als Ehre empfunden. Und China ist und bleibt kein feindseliges Land. Das muss man einfach immer wieder hervorheben. Gerade auch, wenn man all diese Reden noch einmal liest, die Xi Jinping anlässlich dieser Anlässe gemacht hat. Da ist nirgends, auch nur im Ansatz, irgendwelche Aggression vorhanden. Und ich begreife eigentlich diesen Wechsel, diesen Meinungsumschwung nicht, weil im Verhältnis zwischen Schweiz und China hat sich meiner Meinung nach nichts geändert. Und ich verurteile eigentlich diese Verurteilung von China, die jetzt stattfindet. Das hat China nicht so verdient.
Das, was man so ein bisschen jetzt auf den Prüfstand stellt, ist die Frage, hat eigentlich die schweizerische Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, hat die überhaupt eine Einladung erhalten? Also ist die Schweiz eigentlich offiziell eingeladen worden dazu?
Soweit ich weiß, hat die Schweiz eine Einladung erhalten und rein routinemäßig hat man dann den Botschafter in Peking dazu delegiert und ich habe ihn dann auch getroffen. Er war eigentlich der offizielle Vertreter der Schweiz an diesem Anlass und ich habe als Privatperson teilgenommen und eine kleine Notiz eines Journalisten hat dazu geführt, dass das entstanden ist, sonst hätte man das gar nicht gemerkt, dass ich dort gewesen wäre.
Wie sind Sie denn dort empfangen worden? Ich meine, bei so einer Reise versucht man ja immer dem Protokoll zu folgen, nüchtern zu sein, diplomatisch. Aber das, was ja auch ganz entscheidend ist, das ist ja auch ein ganz bestimmtes Bauchgefühl. Haben Sie an der einen oder anderen Stelle auch mal gedacht, so ein bisschen aus westlicher Sicht oder jetzt kritischer Sicht, Propagandazwecke in Anführungszeichen herhalten zu müssen?
Nein, überhaupt nicht, weil die Chinesen haben sich sehr streng an das Protokoll gehalten. Ich war als privater Gast und ich war nirgends bei Staatschefs oder so am Tisch oder unmittelbar in der Nähe. Also ich saß sozusagen am Katzentischchen, protokollarisch absolut korrekt. Man hat kein Aufsehen gemacht. Ich hatte aber verschiedene Gespräche, selbstverständlich nicht in diesem offiziellen Rahmen, sondern nebenbei. und die waren eigentlich alle sehr freundschaftlich, wie das früher war, als ich noch im Amt war. Aber ich war nicht als Vertreter der Schweiz und man hat das auch nicht so wahrgenommen. Und dass ich neben diesen vielen hunderten Gästen jetzt ein Reklamebeweis bin für die chinesische Regierung, das ist einfach lächerlich.
Welche Rolle haben Sie denn dann vor Ort eingenommen? Also Sie haben gesagt, Sie waren in Anführungszeichen am Katzentisch gesessen. Konnten Sie trotzdem interessante Gespräche führen? Weil auch die, die mit Ihnen am Katzentisch gesessen waren, die wussten ja vielleicht auch einiges. Worum ging es? Kontakte knüpfen, ein paar Hintergrundinformationen bekommen oder einfach nette Gespräche führen und einfach da sein?
Ja, es waren einerseits die Gespräche mit Vertretern von China. Die kenne ich natürlich aus meiner Zeit als Finanzminister, Fintech, neue Technologien, künstliche Intelligenz war Thema. Aber dann habe ich natürlich auch viele Vertreter aus anderen Ländern getroffen. Außer Europa war ja eigentlich die Welt mehr oder weniger anwesend. Wir haben damals ja die, oder vertreuen immer noch die zentralasiatischen Staaten von Aserbaidschan bis Kasachstan. Ich habe dort einige Vertreter wieder getroffen und das war ein freundschaftlicher Austausch, weil schließlich haben wir während 7 Jahren intensiv mit diesen Ländern persönlich auch zusammengearbeitet. Und das war so ein Wiedersehen, ohne dass es allzu tiefgründig war. Ich glaube, das ist auch nicht der Rahmen einer solchen Konferenz, sondern es geht darum, Kontakte wiederherzustellen, sich auszutauschen und man kann dann, wenn etwas wäre, das Telefonhörer ergreifen und etwas wollen, aber das war hier nicht der Fall.
Ich habe am Anfang ja erwähnt, dass die Schweiz China ziemlich früh anerkannt hat. Im Gegenzug, was war eigentlich immer der positive Aspekt aus Schweizer Sicht, was die Chinesen in diese diplomatische Zwischenbeziehung eigentlich so eingebracht haben? Also was schätzen Sie sozusagen an China, was Chinas Verhalten der Schweiz gegenüber angeht?
Ich habe es immer so erlebt, dass wir bei internationalen Konferenzen, ich spreche jetzt vor allem von G20 und weiteren, eng mit China zusammengearbeitet haben. China hat die Schweiz immer unterstützt bei unseren Anliegen. Ich denke an die OECD-Steuer, an weitere Elemente. Wir haben eigentlich immer bei internationalen Konferenzen die gleiche Haltung vertreten, haben uns vorher oft auch abgesprochen. Und für die Schweiz war es manchmal nicht so schlecht, sozusagen einen großen Bruder zu haben mit etwas Gewicht. Und dieser Austausch war einerseits freundschaftlich, hat sich auch dann weiter fortgesetzt, chinesische Firmen in der Schweiz, Schweizer Firmen in China. Es war eigentlich ein sehr fruchtbares Verhältnis, das wir hier gepflegt haben. Auch für beide Seiten hat es gestimmt, weil China profitiert auch von der Schweiz natürlich, vielleicht immer etwas weniger, aber im Bankengeschäft, im Finanzbereich, im Versicherungsbereich, in den neuen Technologien hat China lange von uns gelernt und jetzt müsste man wahrscheinlich sagen, sind sie auf Augenhöhe in Teilbereichen vielleicht sogar weiter als wir.
Ich als alter Reserveoffizier, der zahlreiche Antreten, Bataillons- und Divisionsappelle selber mitgemacht hat, bekomme schon so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich an solche Paraden denke. Das liegt vor allem an der einerseits grausigen Erfahrung, weil man ungerührt Stunden dort stramm stehen musste, teils in der Kälte oder der Hitze, aber eben auch an dem Beeindruckenden, was diese Show so bietet, die ja in all ihrer Akribie und Taktung abgelaufen ist, eben auch bei Ihrem Besuch. Aus Ihrer Sicht, wie war die Militärparade?
Auf sehr hohem disziplinarischen Niveau selbstverständlich. Jetzt muss man einfach wissen, dieser 2. September, die Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde von Japan, das ist eigentlich der wichtigste Tag in China. Und diese Militärparade findet alle 10 Jahre statt. Das war also nicht etwas Neues, sondern man gedenkt diesen rund 35 bis 40 Millionen Toten, so bezeichnet es China, es wird nicht widersprochen, gedenkt man an diesem Tag zum Kriegsende. Und alle 10 Jahre findet das statt. Und man hat natürlich die Gelegenheit benutzt, neues Kriegsmaterial zu zeigen. Das war sehr, sehr eindrücklich, weil es hat auch gezeigt, dass die Chinesen inzwischen über eine sehr, sehr starke Rüstungsindustrie verfügen. Modernstes Gerät, das wahrscheinlich weltweit zu den führenden Waffen heute gehört. Das ist das Selbstverständnis von China. Und Xi Jinping, der Präsident, hat auch mehrfach erklärt, wir wollen im Frieden leben, aber wenn uns jemand attackiert, dann sieht er, was auf ihn warten könnte. Also eigentlich eine ähnliche Situation, wie wir sie in der Schweiz immer beschreiben. Wir haben eine Verteidigungsarmee und müssen bereit sein, uns gegen einen Gegner zu wehren. Das war eigentlich auch die Botschaft. Wie immer in China ist alles perfekt organisiert, hervorragend präsentiert. das hat schon Eindruck gemacht. Ich habe das auch von Militärs gehört aus anderen Ländern, Militärattachés, auch sie waren sehr beeindruckt. Man hat nicht erwartet, dass China bereits so viele neue Technologien präsentieren kann, wie das der Fall war.
Zu den Technologien lassen Sie uns jetzt kommen. Es sollen ja auch Waffen gezeigt worden sein, die man vorher noch gar nicht zu Gesicht bekommen hat, also auch so Überschallraketen. Wenn man dann sowas gesehen hat, das hat ja auch so eine gewisse Wirkung, also abgesehen von dem formaldiensttechnischen hohen Niveau. Was will denn China damit sagen und wie interpretieren Sie das? Geht das vielleicht nicht doch über ein derjenige, der uns angreift, der holt sich eine blutige Nase hinaus? Denn China, das weiß man ja auch, ist im dynamischen Wechselspiel der jetzigen Situation natürlich auch ein gewisser Player. Ob das jetzt dafür da ist, den Russen den Rücken in der Ukraine freizuhalten oder die eigenen Ambitionen in Taiwan. Also mit was für einem Gefühl haben Sie diese Waffen, die an Ihnen vorbeigerollt sind, gesehen?
Ja, ich glaube, was in China passiert, passiert auf der ganzen Welt. Man beschafft sich Waffen, man rüstet auf und beschafft sich die neueste Technologie, um gewappnet zu sein. Und die Frage, ja, für was braucht China diese Waffen? Wir haben gehört, dass Xi Jinping wirklich gesagt hat, wie Sie das gesagt haben, wer uns angreift, bekommt eine blutige Nase. Und ich glaube, das Signal, das war schon etwas, wir sind selbstständig und wir können uns wehren. Wir brauchen niemanden mehr, der uns schützt. Aber was in China stattfindet, hat schon immer wieder stattgefunden. Eine starke wirtschaftliche Macht baut gleichzeitig die Armee auf, um auch diese Wirtschaft, diesen Reichtum zu verteidigen. Und China macht eigentlich das, was vor ihnen Großbritannien gemacht hat, was vor ihnen die USA gemacht haben, andere Großmächte. Und hier etwas anderes hineinzuinterpretieren, ist wahrscheinlich falsch. Aber es ist so. Starke wirtschaftliche Mächte sind bereit, das auch militärisch zu verteidigen. Und dazu versuchen sie, das neueste Kriegsgerät zu installieren.
Insgesamt, wenn Sie zurückblicken, wie sind die Beziehungen der offiziellen Schweiz zu China heute und was würden Sie sagen, wie würden Sie Ihren Besuch abschließend bewerten? Was nehmen Sie mit?
Die Beziehungen zu China sind nach wie vor okay. Sie sind etwas abgekühlt, weil die Schweiz natürlich jetzt auch in diese moralisierende Debatte in Europa einbezogen wird. Da versucht man sich nicht gerade zu distanzieren, aber doch etwas zurückhaltender zu agieren. Das ist die offizielle Politik. In der Wirtschaft wünscht man sich, dass die Beziehungen weiter verbessert werden. In China auch. Ich denke, das Band ist nach wie vor stark genug, um diese Beziehungen so fortzusetzen, mit allen offenen Fragen auch. Wenn ich jetzt den Besuch noch einmal einordne, war ich einmal mehr erstaunt über die Fortschritte, die China macht im wirtschaftlichen Bereich. In all diesen Bereichen zeigt sich auch im Kleinen. Sie treffen heute auf Tausende von Leuten, die perfekt Englisch sprechen. Sie sind gut ausgebildet. Man öffnet sich dem Westen. Das ist doch immer auch hervorzuheben. Ihre Spitzenleute studieren in Amerika. Sie studieren in Großbritannien. Sie sind international im Business verhängt. Also China macht große Schritte Richtung westlicher Kultur, ohne die eigene Herkunft zu verleugnen. Und diese eigene Herkunft muss man ihnen auch lassen. Das gebietet der Respekt vor anderen Kulturen. Das heißt nicht, dass wir China in diese Richtung zwingen wollen, weil sie haben sehr viel Selbstbewusstsein entwickelt für ihre eigene Kultur, für ihre eigene Geschichte. Und ich glaube, das ist schlicht und einfach zu akzeptieren. Das ist das, was wir ja auch fordern, Respekt vor unseren Werten. Und die Chinesen haben ebenfalls das Recht, Respekt einzufordern vor ihren Werten.
Sagt Altbundesrat Ueli Maurer von der Schweizerischen Volkspartei. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Bitte, gern geschehen.